Ihr Lieben, jeder von uns hat eine ganz spezifische Berufung. Wir haben ja eigentlich alle die gleiche Berufung eben, Jesus zu verkörpern. Wir sind gemeinsam der Leib Christi, aber der Leib besteht ja aus verschiedensten Organen und so weiter. Und so bestehen wir auch so in der ganzen Vielfalt der Begabungen, und damit sind so spezifische Berufungen verbunden. Und jeder soll wissen, was ist meine Kernberufung, was habe ich zu tun, um Jesus auszustrahlen, was ist die spezifische Ausrichtung meines Zeugnisses. Das ist, ich denke mal, ganz wichtig, dass wir das nicht versäumen. Ich habe, nachdem ich ja einen Beruf hatte, in dem ich auch nicht schlecht verdient habe, ich war leitender Angestellter, und ich hatte eine Berufung zum vollzeitigen Dienst. Eigentlich schon bekommen nach meiner Bekehrung. Also ich bin nach Hause gegangen, nachdem ich mein Leben Jesus gegeben hatte, und der Herr sprach zu mir: Du wirst mein Diener. Ich habe gesagt, ja natürlich, man kann also viel tun für den Herrn, aber man braucht ja seinen Beruf nicht aufgeben. Ne? Ja, man hat lange studiert und ne? So. Aber meine Kernberufung war eine andere. Und nach einer gewissen Zeit gab es dann in mir diese fürchterliche Auseinandersetzung: Ich muss kündigen. Ich muss meinen Dienst erfüllen, und zwar vollzeitig. Und meine Rosi, die sagte dann: Ja, wie willst du das machen? Wir haben ja erstmal eine Familie gegründet und haben nicht so viel Geld gespart, konnten wir nicht. Wie kann ich jetzt nochmal ein Studium machen, Theologiestudium oder so? Sage ich, ja, stimmt schon, das ist schon mal richtig. Aber dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt: Ich kündige. Ach, sagt er, Sie kündigen. Und wie wollen Sie Ihre Familie durchbringen? Wir hatten ja 3 kleine Kinder. Ich sage, ja, das weiß ich noch nicht. Mein Chef, das war im Kirchenvorstand, der wusste also schon ein bisschen Bescheid. Und wusste auch, dass ich nebenamtlich sehr viel machte. Also ich habe ja eine Jugendgruppe von über 150 Leuten geleitet und habe dann nebenbei auch Predigtdienste natürlich gemacht und hin und her. Und er sagte, nee, das kann ich nicht verantworten. Und kommen Sie in 4 Wochen wieder und dann sprechen wir uns nochmal. Und die 4 Wochen vergingen. Und es wurde immer klarer: Ich muss meinen Dienst versehen. Und wenn nicht mal die eigene Frau dahinter steht, ist das schwierig. Ja? Meine Rosi, die ist immer so besorgt um die Familie. Ist ja auch vollkommen richtig. Ich eigentlich auch. Aber wie soll man das auf die Reihe kriegen? Auf der einen Seite seine Verpflichtungen muss man nachkommen. Und auf der anderen Seite muss man auch dem Herrn dienen, und zwar so dienen: Die Kernberufung, die muss ausgelebt werden. Und nach 4 Wochen kriegte ich Depression, denn ich wusste nicht, wie ich das Ganze lösen soll. Und dann bin ich da unter den Tisch gekrabbelt, habe mich da zusammengekauert, gar nicht ins Bett gegangen. Am nächsten Morgen kommt meine Rosi aus dem Schlafzimmer und sagt: Der Herr hat zu mir gesprochen, du sollst das machen. Ja, da war ich ja schon erleichtert. Und dann gehe ich zu meinem Chef und sage: Es steht fest, ich kündige. Ja, ja, sagt er, das habe ich gewusst. Und zog aus der Schublade einen Beratervertrag heraus. Und dann stellt euch vor, ich habe diesen Beratervertrag, da hat er mir das doppelte Gehalt, also das doppelte Vergütung gegeben, als was ich als Angestellter hatte. Ich habe damals, Anfang der 60er Jahre, musst du mal überlegen, hatte ich 2940 genau, D-Mark jeden Monat bekommen. Das heißt, der Herr hat das noch belohnt mit das Doppelte, was ich, ne? Ich war so gerührt, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Und nach einem Jahr sprach Gott zu mir und sagt, hör auf damit. Hör auf damit. Du sollst ganz abhängig werden von mir. Und Rosi, du wirst es bestätigen. Bin ja jetzt, wie lange ist das her? Ich habe 70 dann bin ich als Pastor ordiniert worden, so Anfang 70, 70er Jahre. Das ist 50 Jahre her. Rosi, sag mal, haben wir jemals Mangel gehabt? Jemals? Meine Rosi ist immer so kritisch. Sie ist immer so kritisch. Wir haben nie Mangel gehabt. Wirklich nicht. Der hat uns immer versorgt. Und ich möchte euch Mut machen, meine Geschwister. Wenn wir dem Herrn die Treue halten, er ist immer treu. Ja? Ich lese bei Epheser 2, die Verse 8 bis 10. Aus Gnaden seid ihr gerettet worden, durch Glauben. Und das nicht aus euch, es ist Gottes Geschenk. Nicht die Werke machen es, damit sich ja gar keiner brüste, denn wir sind sein Schöpfungswerk in Christo Jesu geschaffen zu guten Werken, zu welchen uns Gott zuvor ausgerüstet hat, damit wir in ihnen unser Leben führen sollen. Ihr Lieben, mit anderen Worten, wir können gar nichts leisten, in dem Sinne, dass wir uns irgendwas verdienen könnten, sondern wir sollen aus dem Herrn heraus, aus unserer Beziehung zu unserem Herrn heraus, unsere Berufung leben. Und das ist nicht schwer. Jesus sagt, meine Last ist leicht und es ist nicht schwer, den Geboten des Herrn zu folgen. Die Ursache unseres Lebens, unsere Errettung und unsere Gemeinschaft mit Gott ist allein der Gnade Gottes zuzuschreiben. Er liebt uns unendlich, wirklich. Unser Gott liebt uns unendlich. Wir brauchen uns keinerlei Sorgen machen. Und er hat uns mit dem höchsten Preis, den es im gesamten Universum gibt, erkauft, nämlich mit seinem eigenen Leben. Müssen wir uns mal vorstellen. Der Wert eines Artikels ist eigentlich nie eine objektive Sache, sondern er richtet sich immer nach Angebot und Nachfrage. Der Wert hängt also immer vom Käufer, vom Interessenten ab, wie viel er dafür ausgeben bereit ist. Ein Auto kann auf dem Gebrauchtwagenmarkt 100 mal 3.000 D-Mark wert sein. Wenn niemand kommt und 3.000 Mark bietet, wenn sich also kein Käufer dafür findet, dann geht der Preis runter und der Wert sinkt. Es gilt das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Gott aber gibt durch seine Nachfrage nach meinem Leben, er hat eine unendlich starke Nachfrage nach deinem und nach meinem Leben. Und das gibt diesen einzigartigen Wert her. Wir sind unendlich kostbar in den Augen unseres Gottes, weil er uns so sehr lieb hat. Und weil er uns möchte, um jeden Preis. Und darum geben wir uns hin, meine lieben Geschwister, ganz und gar und leben uns nicht mehr selber. Jeder, der sich selber lebt, kann es tun. Jeder hat die Freiheit. Aber dann ist er getrennt vom Herrn. Und es gibt so viele fromme Leute, ja und ach ja, und ich, was ich alles mache und gebe den Zehnten und mache alles Mögliche. Und sie sind letztlich doch nicht auf dem direkten Weg mit dem Herrn. Und darum versäumen sie das Beste. Sie sind nicht in ihrer Berufung. Und darum heißt es heute Morgen, ergreife ganz neu deine Berufung. Denn du hast eine spezifische Berufung von deinem Herrn und die ist so wertvoll und die ist so wichtig in den Augen unseres Gottes. Sie sollte auch in deinen Augen diese Wichtigkeit haben. Mit unserem Dasein verbindet sich ein genialer Plan unseres Gottes. Die Bibel sagt in Epheser 1, er hat uns auserwählt in ihm vor Grundlegung der Welt. Das muss man überlegen, vor Grundlegung der Welt warst du schon erwählt. Ja. Und der hat schon eigentlich festgelegt, ey, so will ich meinen Bruder haben oder die, ne, ja, so, na, du, ne, haben. Und, aber es liegt an dir und es liegt auch an mir, ob wir diesen Weg gehen. Und der Geist Gottes, er leitet uns, diesen Weg zu gehen. Und ich bin so dankbar, dass ich in diesen letzten Jahrzehnten dem Herrn mit Treue dienen durfte. Das ist so ein Geschenk, dass ich bereit war, meinen Beruf, den ich sehr geliebt habe übrigens, aufgegeben habe. Ja? Und den Beruf, ich habe ja als Ingenieur, als Bauingenieur gearbeitet, den habe ich anwenden können, indem ich 3 Gemeindezentren mit aufgebaut habe. Habe ich die Bauleitung gemacht, zum Teil auch noch mitgeholfen da und so. Also das war in Schornow haben wir ein Riesengemeindezentrum gebaut. In Schwabach, das ist in der Nähe von Heilbronn, auch ein großes Gemeindezentrum. Und hier in der Elim, in Hamburg in der Elim, als wir die umgebaut haben zu einem großen Gemeindezentrum, habe ich die Bauleitung gemacht. Also ich konnte auch meinen Beruf selbst in der vollzeitigen Arbeit für den Herrn immer noch ausüben. Und so macht das unser Gott. Wenn ich so zurückdenke, mit was für einer Weisheit, mit was für einer Gnade der Herr mein Leben, mein persönliches Leben gefüllt hat, ich möchte euch Mut machen. Meine lieben Geschwister, am Ende unseres Lebens sollten wir sagen, unser Leben hat Erfüllung gebracht. Ich habe mein Leben erfüllt mit all dem, was Gott mir zugedacht hat. Und da möchten wir nichts von abstreichen. Und wir wollen nichts verlieren, weil das wäre wirklich schlimm. Wir, unser Glaube, das ist das Ja, das die Braut ihrem Bräutigam Jesus gegenüber ausspricht. Doch damit hat sich seine Liebe nicht verdient. Die war ihr gegenüber schon immer da. Die Liebe des Bräutigams zur Braut. Und wir sind Braut Christi. Ist das nicht herrlich? Das ist natürlich nur ein Bild, weil im Himmel gibt es nicht Männer und Frauen oder so, sondern das ist ein Bild dafür, wie intim und innig unser Herr uns liebt. Mit was für einer herrlichen Gemeinschaft wir einmal auch in Ewigkeit mit ihm verbunden sein werden. Diese Verbindung ist ja jetzt nicht nur hier im Glauben, sondern wenn wir schauen, wenn wir einmal bei einem Herrn sind, hat das noch eine ganz andere Dimension, eine Herrlichkeitsdimension, die wir uns so überhaupt noch gar nicht vorstellen können. Und ich freue mich schon so riesig auf den Himmel. Ich freue mich, wenn ich einmal von dieser Erde Abschied nehme. Wow, dann geht's erst richtig los. Ey, freut euch, seid glücklich, nicht wahr? Wir wollen das Gleichnis Jesu aus Matthäus 13 mal illustrieren. Mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Kaufmann, der eine schöne Perle sucht. Ihr kennt vielleicht dieses Gleichnis aus der Bibel. Und als er eine besonders wertvolle Perle entdeckt, geht er nach Hause, verkauft alles, was er hat und kauft sie. Und der Kaufmann spricht jetzt zu dem, der die Perle gekauft hat oder kaufen wollte. Der die Perle gekauft hat, so der war's oder kaufen wollte, der sagt, ich will diese Perle. Wie viel kostet sie? Nun sagt der Verkäufer, sie ist sehr teuer. Aber wie teuer? Es ist ein großer Betrag. Ja, glauben Sie, dass ich sie kaufen könnte? Oh, natürlich, jeder kann sie kaufen. Aber sagten Sie nicht, sie sei sehr teuer? Doch. Nun, wie teuer ist sie denn? Alles, was Sie besitzen, antwortete der Verkäufer. Ich entscheide mich. Also gut, ich kaufe sie. Ja, was besitzen Sie denn? Will der Verkäufer wissen. Ich will es gerade aufschreiben, alles. Ja, also ich habe 10.000 Euro auf der Bank. Gut, 10.000 Euro. Was noch? Ach, das ist alles. Das ist alles, was ich habe. Haben Sie sonst nichts? Ja, nun, ich habe noch einige Euro hier in meiner Tasche. Ja, wie viele Euro haben Sie denn in der Tasche? 30, 40, also 80 Euro. Ja, auch die gehören mir. Und was haben Sie noch? Ja, ich sag, das ist alles, was ich habe. Ja. Wo wohnen Sie denn? Forscht der Verkäufer weiter. Ja, ich wohne natürlich in meinem Haus. Ah, Sie haben ein Haus. Dann auch das Haus. Er schreibt es auf. Das Haus. Sie meinen, ich soll in meinem Wohnwagen schlafen? Ach, einen Wohnwagen haben Sie auch noch. Also, Wohnwagen. Ne? Den auch noch. Und was noch? Also, ich soll also in meinem Auto schlafen. Ach, Sie haben noch ein Auto. Nein, ich habe zwei. Ah, dann gehören mir beide. Nun, Sie haben bereits mein Geld, mein Haus, mein Wohnwagen, meine Autos. Was wollen Sie mehr? Sind Sie allein auf der Welt? Fragt der Verkäufer. Nein, ich habe noch eine Frau und zwei Kinder. Oh ja, Ihre Frau und Ihre Kinder auch. Was? Ich habe nichts übrig, ich bin nun ganz allein. Und plötzlich ruft der Verkäufer aus. Oh, das hatte ich fast vergessen. Sie selbst brauche ich auch noch. Alles ist mein. Frau, Kinder, Haus, Geld, Autos und Sie natürlich auch. Und dann fährt er fort. Nun hören Sie. Die Perle haben Sie. Und ich erlaube Ihnen, alle diese Dinge für die Zeit Ihres Lebens zu benutzen. Aber vergessen Sie nicht, dass Sie alle mir gehören, auch Sie selber. Und wenn ich irgendetwas davon brauche, müssen Sie es hergeben, weil ich ja nun der rechtmäßige und der endgültige Besitzer bin. Ich fand diese Auslegung, die habe ich ja natürlich aus einem Buch entnommen, ich fand diese Auslegung so toll. Dem Herrn gehört alles. Auch ich gehöre dem Herrn. Mir gehört eigentlich nichts und doch habe ich alles. Ist das nicht ehrlich? Wir sind die Reichsten der Reichen. Wisst ihr warum? Weil uns der ganze Himmel gehört. Denn mit Jesus zusammen gehört uns der Himmel. Er hat es uns erkauft. Preis dem Herrn. Der Evangelist Moody hat einmal gesagt, wenn hier jemand im Raum ist, der noch einen Schatz bei sich oder zu Hause hat, den er höher bewertet als Christus, den soll er im Namen Jesu abgeben. Um seines Lebens willen. Wenn wir zum Altar gehen, um dem Herrn unser Leben zu weihen, bringen wir zwei Bündel mit. Das eine Bündel ist das, was wir haben aus unserem Leben. Und das andere ist das, was wir noch bekommen. Alles gehört dem Herrn. Gegenwart, die Vergangenheit, die Gegenwart und auch die Zukunft. Beides müssen wir dem Herrn auf dem Altar legen. Und wenn wir das tun und wenn wir bereit sind, alles dran zu geben, nichts mehr zu haben, auch nichts mehr zu wollen, keine Ehre, kein Geld, keine, was weiß ich, Einfluss, keine Macht und so weiter, wenn wir das so dem Herrn geben, bekommen wir alles. Wir bekommen Vollmacht vom Herrn. Wir bekommen Ehre. Der ganze Himmel freut sich über uns. Stellt euch das mal vor, was das bedeutet, wie viele Engel es gibt. Die freuen sich über uns. Ja? Ihr Lieben, wir wollen diese Möglichkeit, die Gott uns eingeräumt hat, die wollen wir nutzen. Und ich sage das deswegen so deutlich, weil es so viele Christen gibt, die das nicht tun. Die so viel zurückbehalten. Es ist mein. Ich, meiner mir, mich. Und damit verlieren sie alles. Wer fliegen will, der weiß doch, dass er an das Gesetz der Schwerkraft gebunden ist, dass er nie aufheben kann. Er weiß auch von einem anderen Gesetz, das ihm möglich macht, das Gesetz der Schwerkraft zu überwinden. Es gibt ein Gesetz. Er muss es nur bereit sein, sich diesem Gesetz, eben der Aerodynamik, das ist das andere Gesetz, anzuvertrauen. Und im Vertrauen auf dieses neue Gesetz besteigt er zum Beispiel ein Flugzeug. Und sobald die mächtigen Motoren ihre Arbeit beginnen, entdeckt er, das alte Gesetz der Schwerkraft wird mit einem Mal von einem neuen Gesetz der Aerodynamik abgelöst. Und der Flieger erhebt sich in der Luft. Könnte man sich dann sonst vorstellen, dass mit einmal so ein schweres, tonnenschweres Geschütz sich in die Luft erhebt? So. Doch ein Wunder, ne? Das ist die Aerodynamik. Sollte ihm allerdings die Kabine zu eng werden und er wäre so töricht, durch den Notausgang auszusteigen, weil er ja oben schwebt, was passiert? Wiet, landet er unten wieder auf der Erde und das wird nicht so ganz ohne Schaden abgehen. Ja, zu dieser Existenz gehört natürlich auch das, was in unserem Leben durch uns geschieht. Auch unsere Werke gehören dazu. Sie gehören zur Schöpfung. Sie sind nicht die Voraussetzung, sondern sie sind das Ziel unseres göttlichen Lebens, dass wir auch Werke tun. Wir können uns also nicht durch gute Werke Gottes Liebe verdienen, sondern lediglich aus der Liebe Gottes heraus diese guten Werke tun. Und so müssen wir das sehen. Wir sind Werkzeuge unseres Herrn. Wir sind Knechte und Mägde unseres Herrn. Und alles, was wir tun, tun wir, weil wir diesen Dienst tun, zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung und aus seiner Kraft heraus. Nichts von uns selber. Das ist das Geheimnis. Jesus hat nicht gesagt, bringt mir eure Talente. Er sagte, kommt her zu mir. Ihr, ich will euch haben, nicht eure Talente, nicht eure Werke. Ich will euch haben. Für mich ist das die Frage nach den Prioritäten. Wenn wir ihm zuerst unsere Talente bringen, vorausgesetzt, wir bringen sie ihm wirklich alle, behalten wir das Recht, uns vor, selber vor, was wir damit tun. Und das ist falsch. Wenn wir sagen, Herr, hier ist meine schöne Stimme, ich will sie für dich nutzen, dann machen wir aus Gott einen komischen Laufjungen. Wir dirigieren ihn. Wenn wir jedoch zuerst mit unseren leeren Händen zu ihm kommen und ihm uns selber und das Recht über uns anbieten, dann und nur dann kann Jesus auch unsere Talente zu seiner Ehre voll einsetzen. Ich bin so froh über Geschwister, die so wunderbare Gaben haben, die ich gar nicht habe. Ja, also schlecht singen kann ich auch gut, aber das reicht nicht aus. Nicht wahr? Und bin ich so froh, dass es so Leute gibt, die diese wunderbare Gabe haben. Ja, wir ergänzen einander, meine Geschwister, und das ist unser Reichtum. Und das müssen wir nur akzeptieren, dass der andere eine spezifische Berufung hat, die er leben wird. Und ich habe eine spezifische, die ich lebe und der andere auch. Und wir zusammen, wir tun das Werk unseres Herrn zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung. Und keiner braucht neidisch sein, braucht irgendwie Verlustängste haben, sondern im Gegenteil, durch meine Geschwister wird mein persönliches Leben erfüllt. Halleluja. Das ist ein großes Geheimnis. Das müssen wir, glaube ich, immer uns wieder neu merken und neu zu Gemüte führen, dass wir miteinander den Reichtum darstellen, den der Herr uns bereitet hat. Und dann, wenn wir hier eins sind, wenn wir absolut eins sind, dann kommt der ganze Reichtum des Himmels dazu. Denn die Liebe ist das Größte. Die Liebe ist eben, der Inbegriff der Liebe ist die Einheit. Ja? Und wenn wir diese Einheit pflegen, gehört uns der gesamte Himmel. Wenn wir diese Einheit nicht pflegen, geht uns alles verloren. Also das ist ein heiliger Ernst. Es gibt eine heilige Konsequenz und die wird auch in der Regel nicht so gesehen. Ach, Gott wird schon nicht so sein und er wird schon ein Auge zudrücken. Nein, tut er nicht. Wir haben einen dreimal heiligen Gott und wenn wir nicht diese Gebote unseres Herrn erfüllen, wenn wir nicht den Willen unseres Herrn vollkommen nachkommen, dann werden wir das büßen müssen. Ja, wir hatten einen Koch in der Elim, der war über 20 Jahre Koch gewesen, ganz lieber Kerl und hat seinen Dienst sehr intensiv ausgeübt. Die Leute mochten ihn alle und er hatte eine Frau, die er sehr liebte. Und die ist früh gestorben an Krebs. Und dann hat sich sein Herz verbittert, weil seine Frau gestorben war. Es war ja seine Frau. Und Gott hat sie ihm weggenommen. Ja. Das Ganze, also ich weiß nicht, wie viele Jahre oder Jahrzehnte sogar, hat er mit dieser inneren Verbitterung gelebt. Und vor einigen Tagen sagte einer meiner weitläufigen Verwandten, Andi Pratz, der sagte mir dann, ist übrigens Gemeindeleiter in Winsen, er sagte mir, du lass uns mal den Dieter besuchen, also diesen Koch, der hat Krebs und wird sterben. Und da sind wir hin und haben gemerkt, wie verhärtet er war. Er lag da, konnte kaum sich noch bewegen und war immer noch verhärtet. Und da haben wir auf ihn eingewirkt, haben gebetet, haben geredet und gesalbt habe ich ihn auch noch mit Öl. Und ich hatte so den Eindruck, der Kerl reagiert nicht richtig. Und war ganz traurig. Und dann sind wir, Rosi war dabei, dann sind wir aus dem Haus gegangen. Und ein Wunder passierte. Der muss sich fürchterlich aus dem Bett gequält haben. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Aus dem Bett gerangelt, ja, ist zum Fenster gegangen, hat das Fenster aufgemacht und hat uns gewunken. Also, uns kamen die Tränen, ja. Und dann mussten wir, weil es waren Einbahnstraßen, einmal so im Zirkel fahren, und das wusste der, dass wir wieder an ihm vorbeikommen, und war bestimmt 5 Minuten später oder 10 Minuten vielleicht sogar, da war der immer noch am Winken. Ihr Lieben, zur rechten Zeit, ich dachte dann, Herr, ich war so dankbar, zur rechten Zeit ihn zu besuchen. Mein lieber Andi Pratz hat mich damit geschleift und ich war so dankbar, dass ich gehorsam war, dass ich nicht gesagt habe, ach, geh du mal alleine, ja, du kriegst das schon hin, sondern ich habe zur rechten Zeit, haben wir den Willen des Herrn erfüllt. Und ein Menschenleben ist dadurch gerettet worden. Ich bin überzeugt, wir hatten jetzt gerade die Beerdigung von diesem Dieter Eismeier, ganz fest überzeugt, er hat in letzter Minute sein Herz noch für den Herrn geöffnet und wieder Frieden mit dem Herrn geschlossen. Sonst hätte er nämlich uns nicht, hätte er sich nicht dieses Opfer nicht auf sich genommen. Ihr Lieben, lasst uns die Gelegenheit, die Gott uns gibt, nutzen. Ja, es ist mir so wichtig, dass ich wirklich dem Herrn gehorsam bin, dass ich auf seine Impulse achte, dass ich auch darauf ausgerichtet bin, diese Impulse zu hören. Öffnet eure Ohren und Augen, dass ihr hören und sehen könnt. Als Diener Jesu Christi sollen wir nach 1. Korinther 4 gläubige Menschen, als gläubige Menschen angesehen werden. In der griechischen Sprache hatte dieses Wort eher so, als es in das Neue Testament hineinkam, die Bedeutung von Ruderknecht. Wir sind Ruderknechte. Diener des Herrn sind Ruderknechte. Der Diener Christi ist also ein Ruderknecht, ein Mensch, der nicht selber am Steuer der Gemeinde oder am Steuer dieses Schiffes, dieses Lebensschiffes sitzt, nicht nach eigenem Ermessen seinen Weg bestimmt und nicht nach Gutdünken die Richtung angibt, sondern er hat nichts anderes zu tun, als das Ruderblatt mit ganzer Energie durch die Wellen zu ziehen. Immer darauf bedacht, im Takt zu bleiben mit denen, die auf den Ruderbänken vor und hinter ihm sitzen, also die Gemeinschaft. Ja. Und immer den Blick auf den zu achten, der den Takt angibt, nämlich der Chef des Schiffes oder der Kapitän. Und diesen Takt bestimmen nicht die Ruderknechte, sondern wie gesagt, das tut der Kapitän. Unser Gott, der Heilige Geist, gibt den Kurs mit dem Steuer an. Er hat das Ziel vor Augen. Ein Ruderer sitzt ja immer mit dem Rücken zum Ziel. Das ist auch ganz denkwürdig. Ich habe das ja schon mal gesehen, so Ruderboote. Ne? Die sitzen mit dem Rücken zum, ne? Ja, und gucken immer auf den Chef. Der guckt natürlich in die richtige Richtung. Ja, und so müssen wir uns das mal vorstellen. Das sind wir. Wir sind nichts weiter als Ruderknechte. Und trotzdem, gerade in diesem, ich sage mal, knechtischen Dienst, sind wir die herrlichsten und freisten Leute, die es gibt. ein Sklave Jesu Christi zu sein, ist der freiste, den es überhaupt gibt, den wir uns vorstellen können. Mose erhielt die Vision, die Stiftshütte auf dem Berg in absoluter Gottesnähe aufzustellen. Doch damit war sie noch nicht gebaut. Er hatte sie danach genau nach der himmlischen Anweisung zu fertigen. Aber er hat sie erst gesehen. Genauso wie sie im Himmel war, so musste er sie auf der Erde bauen. Und genauso wie deine Berufung vom Himmel her festgelegt ist, so musst du sie bauen. Oder so musst du sie ausüben. Ja, das ist unsere heilige Verpflichtung. Und ich denke mal, es hilft sehr, wenn wir sagen, Herr, ich bin gekommen zu tun, oh Gott, deinen Willen. Herr, lass mich deinen Willen tun. Dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Durch mich. Stell dir mal vor, durch mich. Durch dich kann das geschehen. Ja, und Gottes Wille geht über unser Herz, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. So sagt uns Lukas 12, Vers 34. Wir hören die Stimme unseres himmlischen Hirten in aller Regel nicht akustisch wahrnehmbar. Das ist oftmals auch unser Problem. Wir sehen ihn nicht, wir hören keine akustisch wahrnehmbare Stimme. Aber wir bekommen einen ganz deutlichen Impuls in unserem Innern. Ich weiß, wovon ich rede, und ich glaube, wenn ich das so sage, weißt du auch, wovon ich rede. Dieser himmlische Impuls, den der Herr uns schenkt. Und dann sind wir fähig, alle unsere Befähigungen so einzusetzen, dass sich darin der Plan unseres Gottes erfüllt. Es gilt dann seine Zusage, Gott ist mit dir in allem, was du tust. Und ich sage dir noch einmal, sei mutig und entschlossen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, wohin du auch gehst. Ist das nicht herrlich? Also, du kannst so glücklich sein, Herr, ja, du führst mich, du leitest mich, denn ich will, dass du mich leitest. Ich will nicht mehr mein Leben in die eigene Hand nehmen, sondern dir gehört mein Leben. Wir können Gottes Plan, wie gesagt, mit unserem Leben vollkommen zerstören. Das ist unsere Möglichkeit. Und das ist auch die Gefahr. Und das ist auch die Gefahr von Gottes Kindern. Und deswegen diese Predigt, deswegen überhaupt das Wort Gottes in der Richtung. Und sehe darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Störungen verursache und viele davon verunreinigt werden. Doch wir sind, wie gesagt, keine Roboter oder Marionetten, die schicksalhaften automatisch, was immer wir auch tun, dass das sowieso alles dem Willen Gottes entspricht. Nein, 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 nein. Wir haben die Verantwortung. Gott legt die Verantwortung voll auf uns, dass wir ihn hören, dass wir ihn sehen im Geiste und dass wir danach dann handeln, und zwar aus der Kraft, die der Herr uns schenkt. Bin ich verständlich? Ja? Wir können die Kreativität, die Gott uns gegeben hat, außerhalb seines Willens natürlich gebrauchen. Einer, der eine schöne Stimme hat, der kann singen, kann Arien singen, alles Mögliche, zu seiner eigenen Ehre. Und dann hat er alles versaut. Aber wenn er zur Ehre des Herrn singt, so das Herzen aufgehen, dann hat er seine Lebenserfüllung gefunden. Ein großer Künstler, er braucht einen Pinsel, der so nachgiebig ist, dass er mit ihm tun kann, was er will. Ein Harfenspieler spielt gern auf seiner eigenen Harfe, weil er das Instrument kennt und das Instrument ihn beinahe auch zu kennen scheint. Und wenn Gott seine Hand auf die Saiten unserer Seele legt und jede Kraft in unserem Innern den Bewegungen seiner Hand zu antworten scheint, so sind auch wir sein Instrument. Man sah von Paganini, das war ja wohl der berühmteste Geigenspieler, der hat eine ganz besondere Geige gehabt, die hat er dann abgelegt, er musste mal kurz rausgehen. Und als er wieder reinkam, merkte er, da liegt zwar noch eine Geige, aber irgendjemand hat sein kostbares Instrument geklaut und eine ganz einfache, simple Geige dahingelegt. Was soll er jetzt machen? Er stand da vor einem riesen Publikum und wollte spielen. Und dann hat er gesagt, ihr lieben Leute, meine schöne, hat auch einen speziellen Namen gehabt, diese Geige. Was denn? Die Charivari, du weißt mehr als ich. Siehst du? Könntest du hier predigen, du? Sag, ich habe jetzt hier so ein ganz billiges, einen ganz billigen Kasten, ne? Aber sagt er, ich will euch zeigen, die Kraft der Musik liegt nicht in dem Instrument. Die Kraft liegt in dem, der es spielt. Und dann hat er gespielt, wie er noch nie in seinem Leben vorher gespielt hat. Die Leute standen auf, waren begeistert, haben geklatscht. Das war ein Riesenerfolg. Mit der billigen Geige, weil der die Geige benutzt hat, wusste, ey, jetzt kommt's drauf an. Jetzt will ich zeigen, wer ist der Herr, wer ist der wirkliche Künstler, der diese Geige zum Erklingen bringt. Ist das nicht herrlich? Eine Gruppe von Touristen begegnet einem Mann, der ein beladenes Maultier führte. Auf einmal wollte dieses Tier ohne einen verständlichen Grund keinen Schritt mehr tun. Weder Hü noch Hott noch Schläge vermochten das Tier zum Weitergehen zu bewegen. Ja, das kennen wir, so ein Esel, ne? Schon manchmal störrisch. Der Besitzer des Maultiers schaute die Leute, die sich darüber lustig machten, an und meinte etwas ganz aufgeregt zu ihnen. Ja, sagte er, das Maultier gehört mir, aber der Kopf ist seiner. Lasst nicht, dass der Herr sagen muss, ja, der Karl, der gehört mir, aber sein Herz gehört ihm. Das geht nicht. Versteht ihr? Das Problem ist, dass wir durch den Einbruch des Ungehorsams und der Rebellion Gott gegenüber, initiiert von Satan und dann ausgeübt durch die Menschen, so verdreht sind, dass wir, wenn es wir uns dann gehen lassen, gerade das Gegenteil von dem tun, was Gott will. Wenn wir unsere Augen mal zumachen und vor unserem Gott Rechenschaft ablegen müssen, dann wird das alles offenbar. Und es ist doch besser, wenn wir uns jetzt damit beschäftigen, wenn wir uns jetzt dieser Verantwortung bewusst werden, wenn wir auch Buße tun, wenn wir merken, ey, da habe ich dem Herrn nicht gehorcht, da bin ich nicht auf seine Stimme eingegangen. Wenn jemand sich bestrahlen lässt, dann hat er nur eine ganz bestimmte Aufgabe. Er muss den kranken Teil seines Körpers der heilenden Kraft, eben dieser Strahlungsquelle, aussetzen. Die Heilung selbst wird von den Strahlen bewirkt und nicht von den Sorgen, Anstrengungen, Gedanken, Gefühlen oder Bemühungen des Patienten, sondern nur von den Strahlen. Dass wir das doch lernen könnten, wenn es sich um die größte Heilungskraft handelt, nämlich um den Willen Gottes zu tun. Lasst uns den Strahlen unseres Herrn uns aussetzen. Und er wird uns heilen, in diesem Sinne heilen, dass wir das Heil unseres Gottes verkünden können. Das alte Wesen ist absolut unfähig, Gottes Willen zu tun. Absolut. Und damit auch den Plan, den der Herr mit unserem Leben verbindet, zu erfüllen. Das ist absolut unmöglich. Doch das Alte ist jetzt vorbei. Jesus hat uns etwas Neues geschaffen und der Heilige Geist ist uns ein innerer Antrieb dazu. Gottes Willen zu tun, uns den Seinen steht nun der fertige Lebensplan, den Jesus für uns längst gefertigt hat, vor grundlegender Welt, sagte ich schon, stand ja alles schon fest. Den hat er uns jetzt zur Verfügung gestellt und wir erfüllen den Willen unseres Mentors. Hundertprozentig. Sag es deinem Herrn. Herr, ich will hundertprozentig deinen Willen erfüllen. Wir können uns nun in den uns von ihm bereiteten Werken bewegen. Unsere guten Werken liegen bereits auf der Hand Gottes und wir brauchen sie nur, im Grunde brauchen wir sie nur aufnehmen. Und dabei dienen alle Umstände unseres Lebens der Erfüllung des Planes Gottes, wenn wir an ihm bleiben. Wir brauchen keine Angst haben, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Wir sorgen uns dafür, dass wir ganz eng am Herrn bleiben und dann sorgt er für uns. Ist das nicht herrlich? Und darum können wir auch alle Zeit alles für alles Dank sagen. Selbst wenn wir in Schwierigkeiten kommen. Jeder kommt in Schwierigkeiten. Jeder hat Angriffe oder habt ihr noch keine Angriffe gehabt? Mobbing und Betrug und was man nicht alles hat, ne? Und wenn ich dann sehe, ich werde angegriffen und sage, Herr, ich danke dir für diesen Angriff, dass du den zulässt. Ich danke dir, dass es mir so schlecht geht. Und in dem Moment, wo wir den Herrn preisen, wird der Fluch, der ja auch Krankheit und all das bedeutet, in einen Segen verwandelt. In einen ewigen Segen. Nicht alles geschieht hier auf Erden, nicht alles wird hier auf Erden umgesetzt, aber im Himmel werden wir das ernten. Wenn du ständig dem Herrn Dank gesagt hast, dann wirst du da den Lohn im Himmel auf jeden Fall bekommen, aber schon auch hier, denke ich. Ja, der Plan für unser Leben verbindet sich mit dem unserer Geschwister. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Johannes 17, 22. Wir sind einander gegeben, liebe Geschwister, dass sich Gottes Plan in unserem Leben, und zwar gemeinsam, erfüllt. Nur gemeinsam, in liebevoller Zuwendung zueinander, erfüllt Gott sich Gottes Wille in unserem Leben. Wenn du dich von deinem Bruder, von deiner Schwester trennst, sagst, ach nö, das ist toll, mit dem will ich nichts zu tun haben und so, widersprichst du der Berufung des Herrn. Dann lässt du deine Berufung dir vom Teufel wegnehmen. Und das darf nicht geschehen. Mami, kannst du mir 50 Cent für einen alten Mann geben? Die Mutter ist fürchterlich gerührt. Ja, aber das ist lieb von dir, Kindchen. Hier hast du die 5 Cent, damit du dem alten Mann sie geben kannst. Und Kurtchen strahlt. Ja, dieser alte Mann, der steht da vor dem Supermarkt und er verkauft das Softeis. Also man kann so tun. Nicht? Und das ist genau das, dieses fromme Getue. Im Grunde hat man ganz anderes im Sinn. Versteht ihr, was ich meine? Während wir füreinander beten, einander begleiten, helfen und dienen, erfüllt sich Gottes Plan in unserem eigenen Leben. Und wer zuerst an sich denkt, er fällt aus dem Willen Gottes heraus. Das sollten wir für heute Morgen mitnehmen. Und wenn wir wollen, dass es uns selber in diesem Sinne gut geht, dann müssen wir das Wohl des anderen im Sinn haben. Du musst das Wohl deiner Schwester, deines Bruders im Sinn haben, damit es dir wohl geht. Unser Interesse und Engagement ist also darin zu sehen, unseren Nächsten in Gottes Willen hineinzuführen. Auch hier ist Geben seliger als Nehmen. Und was, glaube ich, oder irgendjemand hat ein Zeugnis vorhin gegeben. Und was macht das für eine Freude, ne, wenn ich einem anderen in der Hinsicht dienen kann? Und wenn du dich als Magd des Herrn in diesem Punkt gebrauchen lässt und einen anderen zum Segen wirst. Das ist die Erfüllung unseres Lebens. Halleluja. Eins zum anderen kommen. Und möglichst viel will der Herr uns davon geben. Und das wünsche ich euch und mir natürlich, dass das geschieht. Dass wir in diesem Sinne Knechte und Mägde unseres Herrn sind. Dass wir in diesem Sinne das bezeugen, was der Herr schon längst geplant hat. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. In diesem Sinne segne uns, unser treuer und wunderbarer Herr. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Heiland, ich danke dir von Herzen für meine kostbaren Geschwister hier. Jeder Einzelne, die wir hier sind, kennen dich, haben dich in unser Herz aufgenommen. Wissen auch, wovon ich heute Morgen reden durfte, aus deinem Wort heraus. Herr Jesus, und so segnen wir einander, dass durch uns dein Wille geschieht. Wir segnen einander, dass es uns nach jeder Seite hin wohl geht, weil wir deine Knechte und Mägde sind, weil wir uns erweisen als die, die geschaffen wurden, zu tun, o Gott, deinen Willen. Danke, dass du uns erhört hast. Danke, dass du uns dazu deine Gnade schenkst. Amen. Preis dem Herrn.